Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Schriftstellerin Svenja Leiber, Gastgeber ist Thomas Plaul. Frau Leiber, wir wollen im ersten Teil der heutigen Doppelkopf-Ausgabe in HR2 Kultur über Ihren letzten Roman Schipino eingehender reden, der 2010 erschienen ist, und von diesem Buch ausgehend auch über Russland sprechen, denn Ihr Roman spielt nicht nur in Russland, sondern das Land ist auch Thema des Buches, wenn es auch nicht unbedingt im Vordergrund steht. Schipino ist der Name einer Ansammlung von 4 Holzhäusern, irgendwo tief in der russischen Provinz, ein fiktiver Ort, zu dem sich der Deutsche Jan Rieber aufmacht, einer Einladung seines russischen Freundes Viktor folgend, um dort, vielleicht seinen Hintergrund wiederzufinden, denn zu Beginn des Buches denkt Rieber einmal, dass er, wie Sie schreiben, seinen Hintergrund verloren hätte. Nun ist es nicht ganz einfach, nachzuerzählen, was in Schipino passiert, was da vor sich geht, weshalb das so ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, Frau Leiber. Aber gerade auch deshalb möchte ich Sie bitten, uns kurz zu schildern, welche Geschichte Sie in Ihrem Buch, in Ihrem Roman erzählen, damit wir ein wenig eine Vorstellung von ihm haben.
Ja, im Grunde kann man sagen, dass es eigentlich 2 Geschichten sind oder 2 Wege, damit beginnt das Buch auch. Und zwar eigentlich der Weg einerseits von Jan Rieber, das ist richtig, von dem Deutschen, der sich nach Russland bewegt. Und da würde ich auf seiner Seite immer sagen, es ist eine Art Abenteuerroman insofern oder ein Aventüre-Roman, wo man ja sagen muss, es ist der Inhalt einer Aventüre, ist, es macht sich jemand auf den Weg und weiß nicht, wo er hin gelangt und findet aber letztendlich über viele Umwege und Abenteuer eigentlich zu sich selbst oder zu einer Art wichtigen Punkt in seinem Leben. So. Das passiert tatsächlich auch dem Jan Rieber, der aus einem relativ normalen oder eben vor allem deutlich normalen Leben eigentlich nur einen ganz winzigen Schritt seitwärts tut und dann auf einer völlig anderen Spur landet. Und er folgt einer Einladung nach Russland, aber nicht, weil er unbedingt Russland kennenlernen wollte, sondern weil er einfach eigentlich nur weggehen will, aber auch eigentlich ohne eine kräftige Intention. Und das ist auch eigentlich sein Charakter, denn ich versuche ihn in dem Buch als eine Figur zu beschreiben, die sich vor allem durch Indifferenz hervortut oder zeigt, weil ich den Eindruck hatte oder weil es mir eigentlich wichtig war, eine Figur einmal zu schaffen, die dieses Unberührte und eigentlich diese Distanz zur Welt oder die Distanz zu den Erlebnissen, die man auch haben kann, ständig beibehält und überhaupt nicht auf die Idee kommt, eigentlich der Welt näher zu begegnen oder sich wirklich darauf einzulassen. Und letztendlich führt der Roman ihn über Moskau, wo er lange hängen bleibt, weil er den Sprung in die Stadt gar nicht schafft, weil er da letztendlich schon anfängt, seine Kraft auch zu verlieren, führt ihn dann weiter in die Natur, in die russische Natur, nach Schipino, was natürlich einerseits so eine typische Datschensiedlung ist, wie man sie, wenn man durch Russland reist, leicht antreffen kann. Andererseits aber ein Versuch war, einen Ort zu beschreiben, der sozusagen einen kleinstmöglichen Ort, der so wenig, also wo so wenig eigentlich drumherum dann an Geschehnissen ist, dass man die Menschen möglichst klar sehen kann. Also sozusagen ein Minidorf, was aber noch nicht mal irgendwie durch Landwirtschaft oder Ähnliches wirklich als ein Dorf zu bezeichnen wäre, sondern ein Ort, wo Menschen zusammentreffen. Und dort trifft er auf eine Figur, und das ist der zweite Strang dieses ganzen Romans, das ist Lilia Leonidovna. Also ihre Geschichte ist eigentlich der Grundimpuls gewesen für mich, dieses Buch überhaupt zu schreiben ursprünglich, weil es am Beginn eigentlich als eine Art Nachruf gedacht war auf eine tatsächlich gewesene junge Russin, die Anfang 20 verstorben ist, die ich selber auf meinen Russlandreisen kennengelernt hatte und deren für mich sehr tragisches, aber sehr typisch russisches Schicksal mich sehr beschäftigt hat und ich eigentlich immer den Eindruck hatte, mit der Literatur habe ich doch die Möglichkeit, diesem Leben noch eine winzige Fortsetzung zu geben oder einen Versuch, dieses Lebensende eigentlich in irgendeinen Sinnzusammenhang zu stellen. Und so muss man eigentlich sagen, es wird parallel, einerseits wird die Geschichte von Riba erzählt, die dorthin führt, dass sein Leben eigentlich beginnt am Ende des Buches. Und die Geschichte der Lilia Leonidowna ist eigentlich eben dann die Geschichte eines Lebens, was endet am Ende des Buches. Und dass diese beiden sich natürlich begegnen und dass die Begegnung für den Jan Riba von großer Bedeutung ist, das ist letztendlich die Handlung des Buches. Daneben gibt es noch viele Personen, die dort außen rum stehen, die dort außen rum leben, die sich eigentlich vor allem durch ihre sehr unterschiedliche Form der Kreativität ausdrücken. Der eine ist sozusagen so eine Art verhinderter Musiker, der spielt die ganze Zeit Klavier. Eine näht und ist eine Schneiderin und näht letztendlich eigentlich die Kleider für dieses ungelebte Leben dieser Lilia Leonidowna. Diese Kleider werden nie getragen und sind eigentlich letztendlich Ausdruck auch einer, könnte man sagen, sehr melancholischen oder fast depressiven Situation, in der die Daria ist, die diese Kleider näht. Dann gibt es den Naturforscher, der eigentlich als Impuls hatte, eine gesunde oder eine neue Landwirtschaft dort aufzubauen in diesem Schipino, der aber scheitert. Letztendlich einer, der an seinen Idealen scheitert, weil sie immer zu groß sind und zu weit vorgreifen und dadurch durch ihre Nichterfüllbarkeit ihn letztendlich verzweifeln lassen.
Und Schipino liegt in der Nähe einer ehemaligen Kolchose. Das muss man auch vielleicht noch dazu sagen. Es ist ja noch eine für den Leser vielleicht eine etwas merkwürdige Ansammlung von Menschen, weil man auch kaum erfährt, etwas über deren Hintergrund. Also ganz bewusst gewählt, dass sie so fast ohne Geschichte nach Schipino kommen.
Ich hatte tatsächlich die Idee oder ich wollte gerne, dass es wie Momentaufnahmen sind, dass man hineinsteigt direkt in Situationen, um die Präsenz dieser Situationen eigentlich lebendiger vor Augen zu bekommen. Und ich wollte gar nicht eigentlich in so einem psychologisierenden Sinn immer nach dem Hintergrund gucken und nach dem Warum, weil ich natürlich auch das Chaotische oder das Unbeantwortbare des Lebens versucht habe zu schildern, was für mich, man müsste meines Erachtens einen sehr, sehr langen Roman schreiben, um wirklich vielleicht zu versuchen zu erklären, wieso ist das Leben so, wie es ist, woher hat es seine Farben, woher hat es seine Formen und da wollte ich mich eigentlich mal einfach sehr zurücknehmen oder es ist auch einfach ein Versuch, da direkt in so eine ja völlig fiktive Situation zu springen und es auch in der Schwebe zu lassen, damit auch die nötige Offenheit auch bleibt, die ich letztendlich als zwingend sehe für Leben, dass man nicht schon durch die Erklärung eigentlich mit dem Leben aufhört, ständig.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, nicht alles erklären, nicht psychologisieren. Das ist ja eines der hervorstechenden Merkmale des Romans, dass vieles in der Schwebe bleibt, vieles vage bleibt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber fällt auch auf, dass Sie sehr genau hinschauen, sehr genau und detailliert beschreiben. Und das gibt ja dann eine Art innere Spannung in diesem Roman. Ich hatte manchmal sogar gedacht beim Lesen, dass Ihr erzählerischer Blick, wenn es um Landschaften zum Beispiel geht, fast etwas Filmisches hat. Ja, ein Kameraauge, das zoomt, das wieder weggeht, das sich auf Einzelteile dann konzentriert, fokussiert. Da steht sozusagen ein bisschen die Genauigkeit im Vordergrund. Mhm. Und bei den Figuren ist es sozusagen eher, das meine ich jetzt aber positiv, die Ungenauigkeit oder das Unfassbare.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Es ist ja auch, ich meine, es ist leichter, die Natur, die still steht oder jedenfalls sich nur sehr langsam bewegt, zu sehen oder visuell überhaupt auch zu erfassen, als einen Menschen, der vor allem sich ständig bewegt und spricht und atmet und pulsiert. Und letztendlich bin ich da tatsächlich auch, also stehe ich oft sehr ratlos und sehr staunend vor den Menschen. Also das ist schon auch ein direkter Ausdruck vielleicht meines Verhältnisses zu meinem jeweiligen Gegenüber, dass ich immer denke, je mehr ich dorthin schaue, desto weniger verstehe ich eigentlich, was das ist.
Ja, das drückt sich dann auch aus in der ganzen Erzählhaltung.
Ja, klar, das fließt dann da ein. Jetzt nicht bewusst. Es ist mir auch wichtig, dass ich nicht bewusst versucht habe, in den Roman irgendwas hinein zu geheimnissen oder Dinge bewusst zu verschweigen, damit sie dann irgendwie auch den Leser ratlos lassen. Letztendlich kann ich nur sagen, es ist da, wo es offen bleibt, ist es auch meine eigene Ratlosigkeit. Und ich möchte zu der auch stehen dürfen oder möchte auch sagen dürfen, es gibt für mich noch nicht die Antworten so. Und es gibt auch nicht die Wahrheiten, die man dann einfach als Leser aus dem Buch konsumieren kann und dann hat man sie und dann sagt man Dankeschön und nimmt das Nächste. Das ist.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, da müsste man einen ganz langen, großen Roman schreiben. Gibt es dann aber doch der Glaube daran, dass das möglich sei, einen Menschen sozusagen in alle Winkel zu begreifen, zu verstehen und das dann auch irgendwann sprachlich umzusetzen?
Na, es gibt den Glauben natürlich daran, dass man das möchte und dass wir seit jetzt ja gut 1000 Jahren schreiben und lesen, weil wir das möchten und weil wir das wissen möchten. Und man könnte doch sagen, es sind doch alle Liebesgeschichten erzählt, es sind alle Abenteuer erzählt und gleichzeitig weiß man, das hört nie auf. Es gibt da kein Ende, es gibt da keinen Schlusspunkt, an dem man sagen muss, hier ist alles gesagt. Und das ist ja auch ein großer Reiz. Und trotzdem glaube ich auch nicht an das Ende. Ich glaube nicht, dass Literatur oder das Denken und Sprechen über den Menschen irgendwann erfüllt ist oder zu Ende ist. So in dem Sinne von, jetzt haben wir die Wahrheit. Das ist für mich, die Wahrheit ist was Dynamisches, was nicht fertig wird.
Ist das eine Frage eher der, ich sag mal, Quantität? Sprich, wenn wir noch weitere, ich weiß nicht wie viele hunderte Jahre warten, dann sind wir näher dran. Oder hat es einfach was mit der Sprache an sich zu tun, dass wir das, was wir da sehen oder empfinden, gar nicht vollends umsetzen können in das Medium der Sprache?
Ich glaube auf jeden Fall Letzteres natürlich. Also die Quantität, wenn ich jetzt Unendlicher Spaß zum Beispiel so ein Buch nehme, was sich ja auch sehr durch Quantität auszeichnet, wo ich sagen kann, das ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite kann ein gutes Gedicht letztendlich manchmal sehr viel mehr sagen als so ein unendlich dicker, großer, langer Wortschwall, der auch in der südamerikanischen Literatur, meinetwegen, findet man ja viel Wortreichtum, was für mich auf der einen Seite sehr stimmig ist, auf der anderen Seite nicht zwingend. Also das ist nicht der einzige Weg. Nee, die Quantität gar nicht.
Wie geht das übrigens, wenn Sie selbst einen Roman, ein Buch lesen und dort ist alles so schön erklärt für den Leser? Sagen Sie da, mein Gott, das gefällt mir nicht oder so kann ich nicht schreiben. Sind Sie als Leserin auch gleichzeitig immer Autorin, die das quasi abgleicht mit dem eigenen Arbeiten?
Nein, ich denke nicht direkt dabei an mein eigenes Arbeiten. Ich bin dann schon auch deutlich Leserin einfach. Wobei ich schon auch weiß, was ich für eine Leserin bin. Also ich kann überhaupt nicht eine einfach erzählte Geschichte so zu Ende lesen. Das, ehrlich gesagt, da steige ich dann nach der Hälfte des Buches aus, weil ich irgendwie denke, ja, kann man erzählen, kann man auch lassen. Sondern ich muss eigentlich gepackt sein tatsächlich von der Sprache. Und wenn die so intensiv ist oder wenn darin Bilder auftauchen, bei denen einerseits natürlich so ein Wiedererkennungseffekt für mich stattfinden muss. Ich muss eigentlich dieses Gefühl haben, ich kenne das. Und dann kann ich mich unheimlich begeistern dafür, wenn jemand das getroffen hat. Wenn das ist ja so ein dauerndes Aufblitzen dann eigentlich von Momenten, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist tatsächlich einmal kurz fixierter Blick, den ich wiedererkenne. Und das kann mich dann sehr begeistern. Das ist aber Da ist dann schon eine relativ intensive Sprache für mich vonnöten, damit ich da so ein Gefühl auch haben kann. Es kann auch witzig sein. Also ich kann mich auch begeistern für witzige Sätze, weil ich oft den Eindruck habe, da ist sehr viel Wahrheit drin. Deswegen sind die ja dann auch witzig. Und ich bin ja selber sehr unwitzig in meinem Schreiben, eigentlich würde ich das sagen, und leide darunter eigentlich manchmal, dass ich denke, ach, warum habe ich nicht mehr Leichtigkeit? Weil ich mich eigentlich an der Leichtigkeit von anderen Texten sehr freuen kann. Aber vielleicht überlasse ich das auch einfach denen, die das so gut können.
Ja, oder vielleicht auch den Lesern, denn in Ihrem Roman Schipino gibt es durchaus auch komische Seiten. Ich denke da an die Szene, in der der Herd verschwindet aus einer dieser Hütten. Also man muss dazu sagen, dass der Kochherd natürlich ein ganz wesentliches Teil ist in dieser Dorfgemeinschaft, in dieser kleinen Dorfgemeinschaft, und plötzlich ist er weg. Jemand hat ihn genommen und hat ihn an einen Obstbaum getragen, um dort das Obst einzukochen.
Ja, genau. Das ist natürlich, also das ist für mich ein Kapitel, was letztendlich versucht, etwas sehr typisch Russisches in meinen Augen zu beschreiben, nämlich überraschende Arten, mit dem Leben zurechtzukommen und durch Improvisation letztendlich eigentlich sehr schlaue und auch sehr schöne Momente dadurch zu schaffen, dass man natürlich nämlich nicht die Äpfel in eine dunkle Küche tragen muss, um sie dort ordentlich und deutsch einzukochen, sondern dass man genauso im Garten stehen kann, wenn man einen Gasherd mit Gasflasche hat. Und ich habe das auch ein bisschen wie ein Bild genommen, wo man sagen kann, wenn dass Menschen eigentlich dastehen und sagen, wenn das Glück nicht zu mir kommt, dann gehe ich einfach zu dem Glück.
Wir kommen auf Russland nochmal zu sprechen im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur. Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Erzählweise, zu Ihrer Erzählhaltung. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen das ja gar nicht bewusst. Jetzt gibt es im Roman eine Stelle, da denkt Jan Rieber in die Nacht starrend, wie Sie schreiben. Was für ein ungreifbarer Raum. Warum lasst ihr mich das alles selber zusammensetzen? Das hat im Roman zunächst einmal den Bezug, dass er auch selbst gar nicht versteht, was da um ihn herum passiert. Dieser Lilia bleibt eben auch sehr unfassbar, ungreifbar. Mhm. Und so ist es ja auch für den Leser. Wie sind Sie dabei vorgegangen beim Schreiben? Haben Sie den Roman erst 300 Seiten länger konzipiert und dann die Lücken sozusagen hineingenommen? Oder war das wirklich so, das Beschreiben einer Figur, so weit kann ich das und dann kann ich das nicht mehr, weil ich in die Figur nicht hineinblicken kann?
Also ich schreibe ja sehr doll durch Streichen vor allem. Also der Roman war tatsächlich also knapp 200 Seiten länger. Wobei ich da nicht sagen würde, dass da viel mehr über die einzelnen Figuren erzählt wurde, sondern es gab einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr Episoden, was dort so passiert. Und ich merkte dann irgendwann, ich brauche das alles nicht. Und es ist eigentlich mein größter Spaß auch, wenn geschrieben worden ist, dann zu streichen, weil mir das ist mir unheimlich angenehm zu gucken, was braucht man alles nicht, was kann alles weg. Ich hätte auch jetzt im Nachhinein noch gesagt, dass man am Anfang in den ersten 40 Seiten auch noch mal sehr viel hätte streichen können, weil ich möchte eigentlich, dass das so eine Art Surrogat ist, so eine Art Brühwürfel eigentlich, der übrig bleibt. Dafür muss ich viel verdampfen, dafür muss aber auch viel da gewesen sein. Das kann ich nicht von vornherein, dass ich einfach sofort sozusagen so kurz und klein erzähle, sondern es entsteht tatsächlich durch Einschrumpfung von Masse.
Sie kennen ja gewissermaßen Ihre Figuren in Anführungszeichen besser als der Leser zunächst. Denken Sie auch beim Schreiben an den Leser, wie der mit diesen Lücken, mit diesem Wagen, mit diesem Schwebenden umgeht?
Ich gebe ja den Text raus, auch bevor der ganz beim Verlag landet, kommt er ja zu Freunden und Bekannten, die das lesen und die mir natürlich schon irgendwie ein Feedback geben sollen. Ist das verständlich? Reicht das schon? Also bleibt man stecken oder ist das überhaupt uninteressant eigentlich? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen und ich nehm das schon auch wahr und würde dann schon auch an manchen Stellen vielleicht noch eine Information mehr einbauen, wenn ich merke, das ist einfach vollkommen unverständlich. Trotzdem muss ich auch sagen, mir sind auch meine eigenen Figuren zu einem großen Teil auch unbekannt natürlich und ich schaue die dann eigentlich immer mehr auch staunend an, weil die kriegen natürlich eine Eigendynamik. Das ist ja das auch Interessante beim Schreiben, dass man merkt, plötzlich fangen die an, selber zu sprechen. Und ich habe das gar nicht wirklich komplett in der Hand. So. Und dann war aber ja vielleicht auch als Arbeitsvorlage schon die Beschreibung oder dieser Weg dieser Lilia, die als Verstorbene natürlich eine Rolle hat, wo man sagen muss, die Anwesenheit der Verstorbenen ist ihre Abwesenheit. Das ist sozusagen ihr Wesen. Und das war immer auch der Versuch, das mit reinzubekommen, dass etwas schweben sozusagen bleibt wie im Nebenraum. Das ist wie, dass ich eigentlich nur darauf lauschen kann und mich dem hinwenden kann, aber nie einen Blick darauf wirklich bekomme. Und das war natürlich ein bisschen der Versuch. Dadurch ist diese Figur auch so sehr abwesend geworden und in ihrer Doppelheit mit der Mascha, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, bleibt sie natürlich irgendwie rätselhaft. gleichzeitig meine ich, dass genug Informationen eigentlich in dem Buch auch verteilt sind, die letztendlich darauf hindeuten, dass Marsha und Lilia eine Person sind und dass Marsha letztendlich einfach nur die Vergangenheit, die sehr schwierige und auch tragische Kindheit dieser Lilia ist. Also aus einer Maria wird eine Lilia, also eine Art Reinigungsprozess dort stattgefunden hat, weil dieser Mensch sonst gar nicht hätte weiterleben können mit dem Schicksal. Und das ist tatsächlich was, was ich auch selber einfach so erlebt habe bei einem ganz anderen Menschen, was mich immer sehr interessiert hat, wie durch Verdrängung tatsächlich Weiterleben möglich ist. Und das ist diese Doppelung dieser beiden Mascha-Lilia-Figuren, die letztendlich natürlich sehr eng zusammengehören.
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Mascha eine Frau ist, die schon in ihrer Jugend auch missbraucht worden ist, wohl innerhalb der Kolchose, also diese Geschichte taucht so im Hintergrund auf und dann plötzlich verschwunden ist. Und in einer gewissen Weise könnte man das Buch auch nennen Warten auf Mascha. Nicht Warten auf Godot, sondern Warten auf Mascha, weil sie alle auf diese Frau warten in mehrfachem Sinne, sie aber quasi nicht kommt, aber sehr wohl auch anwesend ist.
Genau, und natürlich, also das wäre zu einfach zu sagen, die Mascha ist auch ein kleiner Abglanz der sogenannten russischen Seele. Sie ist aber natürlich, es ist schon der Versuch, dort etwas zu schildern, auch eine Art Qualität, die man in Russland wahrnehmen konnte, immer weniger, finde ich, wahrnehmen kann. Letztendlich eine Offenheit, fast auch eine Art von Spiritualität vielleicht, die aber, wenn man sich die russische Geschichte der letzten 100 Jahre anguckt, komplett missbraucht und vernichtet worden ist eigentlich. Und was mich viel beschäftigt hat, ist schon die Tatsache, dass der ganze Stalinismus überhaupt nicht aufgearbeitet ist und letztendlich diese Kultur oder auch den sozusagen den inneren Kern oder auch Schatz dieser Kultur derartig zerschnitten, zerhackt und verteilt hat auf das ganze Land und damit eigentlich systematisch versucht hat auszuräumen oder auszuweiden, was letztendlich ja unendlich tragisch ist.
Über Russland reden wir im zweiten Teil. Vielen Dank erstmal, Svenja Leiber. Schipino ist im Frankfurter Verlag Schöffling und Co. erschienen. Das möchte ich noch hinzufügen. Vom Wort zur Musik, Svenja Leiber, beziehungsweise zu einer Musik, die auch mit Worten zusammengeht. Denn Sie haben uns zwei Lieder mitgebracht. Und das erste ist eins von Franz Schubert. Was hören wir denn?
Wir hören dort
Gute Nacht.
Die Gute Nacht.
Wir sollen ja nicht so tun, als wüsste der Moderator nicht, welche Musik wir
hören. Ich vergesse ständig den Titel, weil ich immer denke, es heißt Mondenschein. Die Gute Nacht aus der Winterreise von Schubert. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass ich diese Winterreise insgesamt als Liedzyklus einfach sehr, sehr gerne höre, weil, und deswegen habe ich es mitgebracht, ist letztendlich diese Art von Gang durch die Kälte und von letztendlich Selbstfindung schildert und in einer Art, die für mich auch letztendlich auch unübertroffen ist. Und ich immer wieder auch denke, wenn ich eine Stimme gehabt hätte, wäre ich gerne Sängerin geworden, weil ich das natürlich noch die größere Disziplin finde als das Schreiben an sich, weil es natürlich einfach unglaublich viel mehr Farbe hat und mehr Kraft.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Immer war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter kam von ihm.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heutiger Gast im Studio ist die Autorin Svenja Leiber. Mein Name ist Thomas Plaul. Frau Leiber, Russland spielt eine große Rolle im Roman. Was interessiert, was fasziniert, vielleicht auch was schockiert Sie an Russland?
Ich muss eigentlich ganz am Anfang anfangen. Und zwar ist es schon so, dass ich eigentlich seitdem ich überhaupt lesend bin, also schon als Jugendliche, eine ganz starke Begeisterung für russische Literatur einfach hatte. Also Dostojewski und Tolstoi komplett durchlesen musste und dort ganz und gar darin gelebt habe, aber auch in russischen Märchen mich viel aufgehalten habe und immer davon geträumt habe, dort endlich hinzukommen, weil ich gemerkt, es spricht mich zutiefst an, irgendetwas dort. Und dann bin ich auch, also 93 das erste Mal dorthin gereist und bin dann in den 90er Jahren sehr viel dort gewesen, weil es sich ergeben hat, dass ich dort in einer Art Sozialprojekt eigentlich viel gearbeitet habe und mit jungen Russen in Kontakt war, die in Moskau lebten, die so einen Club hatten, Club Aristotel, wo sie vor allem Theater gespielt haben und wo sie aber eigentlich auch einfach Kultur gelebt haben. Und das hat mich natürlich begeistert und auch sehr viel beschäftigt. Und ja, dadurch konnte ich dieses Russland auch ganz gut eigentlich von innen kennenlernen, weil ich einfach in diesen Familien mitleben konnte. Und ich muss sagen, also die waren natürlich speziell, das waren jetzt nicht alle Weltsrussen, sondern schon Intellektuelle oder ja, junge, also Studenten, die sich natürlich sehr viel Gedanken gemacht haben. Und das war jetzt nicht repräsentativ vielleicht. Und ich hätte gerne auch einfachere Leute einfach mehr kennengelernt. Das hat sich erst viel später dann ergeben, als ich 2006 nochmal rumgereist bin und auch länger in einer Schule in Moskau einfach mitgegangen bin und dort einfach die Lehrerin und aber auch die Kinder besser kennenlernen konnte. Ich muss sagen, dass ich das Buch letztendlich geschrieben habe, auch weil ich versucht habe, eine Art Abschluss zu finden mit meiner Russlandliebe. Also ich muss schon sagen, dass ich zum großen Teil auch sehr, sehr bedrückt und sehr, sehr gekränkt fast auch war von den Geschehnissen dort und von eigentlich der Art, wie der Neuanfang, in den man auch so viel Hoffnung noch gesteckt hat, wie wenig sich das eigentlich erfüllt hat und wie sehr das eigentlich in einem totalen Kapitalismus in Moskau untergeht und der Rest des Landes natürlich, abgesehen von den größeren anderen Metropolen, sich selbst überlassen ist. Und ich eigentlich sehr, ja, sehr bedrückt auch davon bin, wie wenig, dadurch, dass es keine Mittelschicht oder so in dem Sinne gibt, die irgendwie gewachsen wäre und die sich um soziale Fragen eigentlich kümmert, man sagen muss, dass das tatsächlich stark das Überleben des Stärksten und Stärkeren dort eigentlich eine Rolle spielt. Und auch die Politik, wie sie jetzt wahrnehmbar ist, dann auch ja für mich relativ unverständlich und unsympathisch einfach auch ist. Und ich mich immer frage, wieso sind die eigentlich nicht selber dann politischer oder wehren sich eher oder kümmern sich mehr um ihre Freiheit, die sie nun so mühsam endlich bekommen haben? Wieso ist die so wenig hochgeschätzt auch? Und man kann ja, wenn man sich unterhält mit Russen, sich wundern zum Beispiel, was für eine starke Ablehnung gegenüber Gorbatschow und der Perestroika eigentlich herrscht. Also wie anders das aufgefasst wurde, als wir das von hier aus aufgefasst haben. Und da habe ich dann also schon viele Fragen auch oder einfach den Eindruck, ich schaue dazu und bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Und die Hoffnung aber, dass Europa eigentlich durch Russland sozusagen revitalisiert werden könnte, die habe ich inzwischen aufgegeben.
Die haben Sie aufgegeben. Ja. Haben Sie denn Antworten für sich auch auf diese Frage, warum machen die Menschen das mit sich selbst?
Letztendlich habe ich den Eindruck, dass die Menschen durch das System, wie es war, so stark getrimmt sind eigentlich darauf, irgendwie um ihr Überleben zu kämpfen, dass das eigentlich die einzige Frage ist, die wirklich interessiert. Wie kann ich mich materiell letztendlich absichern, um hier durchzukommen? Die leben ja zum großen Teil immer noch ganz schön an der Kante eigentlich der Existenz. Und es ist letztendlich eine starke Unabgesichertheit natürlich, in der man dort leben muss. Und vielleicht entwickelt man dann so eine Haltung, dass man eigentlich nur Business machen will. So, das ist ja auch die Freunde, die ich von dort kenne, die hochbegabte junge Menschen eigentlich sind. Also einer der wenigen ist, der überhaupt noch die Keilschrift zum Beispiel beherrscht, kümmert sich jetzt nur noch um Business, ernährt damit ungefähr 50 andere Freunde wiederum, die bei ihm arbeiten und hat da ganz andere Ideale entwickelt, die natürlich auch aus einer Not vielleicht entstehen. Ich kann mir das nur so erklären und muss sagen, wir sind ja mit unserer BRD letztendlich durch die gleiche Entwicklung gegangen. Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht irgendwie große Kultur nur geschaffen, sondern vor allem uns darum gekümmert, irgendwie einen materiellen Aufschwung in Gang zu bringen. Und letztendlich muss da vielleicht jede Gesellschaft irgendwie einmal durch und dann schafft sie sich die Freiräume für Kultur. Und man kann nur sagen, wir haben vielleicht die Aufgabe, wo wir diese Freiräume jetzt eigentlich hätten, sie auch besser zu nutzen und ernster zu nehmen, bevor man jetzt wartet, dass die Russen das machen.
Ja. Also ich entnehme dem auch, dass sie doch auch noch hoffen, dass die Menschen irgendwann einmal tatsächlich auch sich erheben, wie auch immer, in welcher Form auch immer, gegen diese Macht- und Herrschaftsstrukturen. Bislang ist es ja so, wenn man Untersuchungen liest, dass tatsächlich ein größerer Teil sogar dieses, ich nenne das jetzt mal Putin-System, auch befürwortet.
Absolut, es vermittelt Sicherheit und ist letztendlich ja fast wie der alte Zar, der sagt, wo es lang geht. Und letztendlich hat man sich dort über Jahrhunderte so eingelebt in diese Haltung, auch die Haltung gegenüber einem Stalin, die ja nicht unbedingt flächendeckend irgendwie kritisch wäre, sondern im Gegenteil zum Teil völlig verbrämt und ja fast verherrlicht eigentlich dort einen Despoten anschaut, der aber scheinbar einen Aufschwung und eine Erneuerung und eine Modernisierung des Landes betrieben hat, die man dann doch irgendwie beruhigend findet oder irgendwie sinnvoll und erstrebenswert. Und ich kann aber nur sagen, letztendlich ist das, beobachtet man das ja überall in der Welt, dass die Freiheit als Gut, als höchstes Gut auch relativ gering geschätzt wird, wenn man wählen darf zwischen materieller Sicherheit und Freiheit.
Ja, vielen Dank, Svenja Leiber. Vorhin haben wir ein Lied von Franz Schubert gehört. Nun kommen wir zu einem ganz anderen Liedtypus. Beirut heißt die Gruppe. Was interessiert Sie an dieser Gruppe?
An der Gruppe interessiert mich eigentlich die Zusammenführung von sehr östlichem, eigentlich ja einer Art Balkanmusik und dann wiederum aber gespielt von Amerikanern zum Teil, dann aber vor allem von einem Sänger, der selber sehr beeindruckt ist vom Französischen, was man dann auch wiederum merkt in der Art, wie er singt. Und eigentlich diese Balkanklänge, diese Polka-Klänge, ja in einem relativ großen Orchester gespielt, sind für mich eigentlich eine unheimlich schöne Mischung aus, was kann eigentlich ein lebendiger Kern auch des Europäischen dann wiederum sein. Und ich höre diese Musik einfach sehr gerne, speziell auch, weil ich die Art, wie der Sänger singt, einfach auch sehr berührend finde, weil sie sehr zerbrechlich ist und letztendlich wie fast aus der Unfähigkeit des Singens kommt und sozusagen an der Grenze des Singens stattfindet. Und das hat für mich einen ganz großen Reiz.
Das hören wir uns dann auch an. Sehr schön gesagt, an der Grenze des Singens, A Sunday Smile von Beirut.
Encore une fois.
Sie hörten A Sunday Smile von der Gruppe Beirut. Ausgewählt hat dieses Musikstück der heutige Doppelkopf-Gast in HR2 Kultur, die Schriftstellerin Svenja Leiber. Mein Name ist Thomas Plaul. Schipino ist Ihr Debütroman, Frau Leiber. Davor haben Sie einen Erzählungsband veröffentlicht, der hieß Büchsenlicht. Ich befürchte, mit diesem Begriff können viele nichts anfangen. Svenja Leiber, was heißt denn oder was bedeutet denn Büchsenlicht?
Ja, Büchsenlicht ist ein Begriff aus der Jägersprache tatsächlich und bedeutet eigentlich das Gleiche wie die blaue Stunde, so nennen das ja andere auch, also eigentlich die Jagdzeit, also die Zeit, in der die Büchse knallt tatsächlich. Und hatte mich insofern interessiert, als ich eine Art Zwielicht gesucht habe, in dem bestimmte Dinge sichtbar werden, in dem die scheuen Tiere sozusagen aus dem Versteck kommen und sich zeigen und ich eigentlich versuchen kann, sie zu beschreiben, wobei man natürlich damit assoziiert, sie abzuschießen, was wiederum eigentlich gar nicht mein Interesse war. Also die Erzählungen in Büchsenlicht sind zwar relativ harsch, aber eigentlich eine Art Liebeserklärung an das Landleben.
Also vor Lebensfreude strotzen sind die Figuren im Büchsenlicht gewiss nicht. Und die Schicksale, die Sie da beschreiben, sind auch harsch. Das ist schon, glaube ich, schon richtig so zu sagen. Sie bekleiden Ihre Figuren aber auch hier ganz unaufgeregt durch Ihren Alltag, trotz der manchmal wirklich auch brutalen Geschichten. Sie haben auch eben gesagt, es ist auch eine Art Liebeserklärung. Sie selbst sind 1975 in Hamburg geboren und auf dem Land in der Nähe von Lübeck groß geworden. Da drängt sich natürlich die Frage auf, haben Sie das auch so erlebt, auf der einen Seite einen liebenden Blick auf dieses Landleben, auf der anderen Seite schon sehr hart, was die Menschen anbetrifft, wie sie leben, auch die Ödnis, das Verderben, das Schattige.
Also ich muss schon sagen, ich habe natürlich dadurch, dass wir zugezogen waren, das Ganze aus einer relativen Distanz einerseits erlebt, andererseits dadurch, dass ich eine sehr kommunikative Mutter habe, die das ganze Dorf gerne in ihrer Küche versammelt hat, auch eine ganz starke Nähe erlebt und vor allem eigentlich sehr stark die Skurrilität oder die sehr eigensinnige Art dieser Menschen erlebt, was mich unheimlich gereizt hat und immer begeistert hat auch. Und was etwas ist, wo ich manchmal Angst habe, dass sowas verloren geht, diese sehr eigensinnigen Menschen oder Biografien. Was ja auffällig ist oder früher auffällig war im Dorf, war, dass eine unheimlich starke Form aufrechterhalten wird, immer. Also es muss stimmen, es gibt ganz klare Regeln, wann die Fenster geputzt sein müssen, wann was fertig sein muss, welche Katze nicht ins frisch gesäte Beet laufen darf. Und dahinter versteckte sich aber oft ja ein relativ starkes Chaos oder Alkoholismus oder Ähnliches, was unbedingt vertuscht werden sollte. Und ich hatte schon eigentlich die Idee, oder es war, hatte für mich schon einen Reiz, auch zu sagen, nein, das möchte ich aber eigentlich mal beschreiben, was dahinter stattfindet, hinter dieser sehr ordentlichen deutschen Kulisse. So.
Jetzt leben Sie schon sehr lange, ich glaube seit Ende der 90er Jahre in Berlin, einer Großstadt. Gestaltet sich das anders? Ist das offener? Zeigen sich die Probleme, auch die menschlichen Probleme in der Stadt einfach deutlicher?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Druck oder der Versuch eigentlich zu funktionieren und gut zu funktionieren auch in der Stadt natürlich unheimlich stark herrscht und auch unheimlich verfolgt wird ständig dieses Spiel, dieses Kraftspiel. Ich erlebe das natürlich zum Beispiel unter Müttern, die diese ganze Dreispurigkeit eigentlich mit einer geradezu Verbissenheit oder auch mit einem starken Druck leben müssen, berufstätig sein, Familie und Haushalt irgendwie zu schaffen und dabei nicht zusammenzubrechen und dabei zu funktionieren. Also man könnte diese Geschichten letztendlich genauso in der Stadt erzählen. Mich reizt die Kulisse nicht so sehr wie die dörfliche Kulisse, weil sie mir oft zu konfus und auch oft zu abgegriffen ist in ihren Bildern. Also ich kriege irgendwie den Begriff von Bar oder Handy oder, also es gibt so Begriffe, die sind für mich einfach, die passen irgendwie nicht in Literatur, die stören mich auch in anderen Texten und davon gibt es so viel in der Stadt, dass ich da eigentlich Schwierigkeiten habe, dort wirklich zu beschreiben, wobei ich im Moment an einem Buch arbeite, was tatsächlich in der Stadt spielt und wo ich damit dauernd kämpfe mit dieser Problematik, wie komme ich eigentlich also in Bilder, die irgendwie dann doch wiederum neu auch sein können oder lebendig bleiben und nicht so letztendlich aus dem Feuilleton und überall her mir schon viel zu bekannt sind.
Ihre Sprache, weil Sie das Stichwort Bild jetzt verwendet haben, ist ja sehr bildhaft. Sie haben Kunstgeschichte unter anderem studiert. Hat Sie das beeinflusst?
Das kann gut sein. Also jedenfalls die Wahrnehmung von Farben hat mich immer einfach sehr interessiert und fasziniert und taucht auch in den Texten natürlich auf. Und ja, auch der Blick auf die Welt, der natürlich an der Kunst auch geschult wird, ganz stark, der fließt garantiert auch ein in das Schreiben und in die Texte.
Ja, aber es gibt ja doch eine erhöhte, auch geschulte Sensibilität vielleicht für das Bildhafte, was sich dann in Ihrer Sprache auch niederschlägt.
Auf jeden Fall. Und mich haben auch überhaupt die, so eine Art Wahrnehmungsschulung hat mich jahrelang sehr beschäftigt. Ich habe sehr viel mit einer ganzen Gruppe von Medizinern zusammengearbeitet, die nach dem goetheanistischen Prinzip Pflanzenbetrachtungen gemacht haben und auch noch machen und daraus heraus eigentlich ihre Medizin, also so eine Art Naturheilmedizin entwickeln. Und ich bin oft mitgefahren bei diesen Reisen, die auch manchmal einfach reine Kunstreisen waren. Und in denen es nur darum ging, eigentlich die Wahrnehmung zu schulen. Stundenlang vor einer Pflanze zu sitzen und wirklich zu versuchen, deren Formprinzipien eigentlich zu erfassen, auch mit dem Blick oder mit den ganzen Wahrnehmungsorganen, die man so hat. Und das hat mich immer sehr fasziniert, weil ich den Eindruck habe, dass wir eine relativ eingeschränkte Wahrnehmung haben, wenn wir nur das nehmen, was sozusagen riechen, sehen, hören, schmecken, was erstmal so auftaucht. Und dass man schnell merkt, wie stark man das sensibilisieren kann, diesen Bereich. Und dann tun sich auch ganz andere Dinge auf.
Herzlichen Dank, Svenja Leiber. Der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur kommt schon zum Ende. Sie haben noch ein letztes Musikstück mitgebracht. Was hören wir zum Abschluss der heutigen Sendung?
Ja, wir hören zum Abschluss etwas sehr Bekanntes, ein aus dem Violinkonzert von Paganini, was ich ausgesucht habe, weil ich mich im Moment viel mit Paganini beschäftige, weil ich tatsächlich ein Buch über einen Musiker, über einen Geiger schreibe, so eine Art Künstlerroman. Und der Lehrer dieses Geigers ist einer, der ganz stark inspiriert ist von der Geigenkunst oder Violinkunst Paganinis. Und deswegen habe ich das jetzt als Abschluss genommen, weil die Geige mit ihrer letztendlich menschlichsten Stimme natürlich auch nah am Gesang ist.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast im Studio war die Schriftstellerin Svenja Leiber. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.